Lost in die Zukunft. Junge Menschen über die Welt von morgen. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Lost in die Zukunft, dem Zukunftspodcast von jungen Menschen für junge Menschen. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Mein Name ist Michi Schlegel und ich bin der Host dieses Podcasts, in dem ich ab jetzt ab und zu mit jungen Menschen über Themen spreche, die sich zurzeit im Begriff sind zu verändern, die so ein bisschen lost sind, von dem noch niemand so richtig weiß, wo es eigentlich mit ihnen hingeht. Mein allererster Gast heißt Jakob und mit Jakob werde ich heute über Männlichkeit sprechen. Hallo Jakob, danke, dass du die Zeit nimmst.
Ja, voll gern. Hallo, danke für die Einladung, Michi.
Erzähl vielleicht mal ganz kurz, was du so machst, wenn du nicht gerade bei mir im Podcast über Sachen laberst.
Ich studiere in Innsbruck, jetzt seit mittlerweile 3 Jahren schon, habe jetzt vor kurzem meinen Bachelor in Psychologie gemacht und werde jetzt hier auch meinen Master machen.
Wir kennen uns auch nicht erst seit den Podcast-Vorbereitungen, wir kennen uns schon ein bisschen länger, deswegen haben wir uns auch vor dem Podcast schon mal über das heutige Thema ausgetauscht. Erzähl vielleicht mal ganz kurz, woher wir uns überhaupt kennen.
Wir kennen uns vom Gymnasium. Vom Karl-Schmidt-Gymnasium, wir sind schon zusammen zur Schule gegangen, beziehungsweise haben uns da erst kennengelernt in der Oberstufe. Genau, und sind seitdem eigentlich ziemlich gut befreundet, würde ich sagen. Dann warst du ja auch ein bisschen hier in Innsbruck, Michi, und bist als Zwischenmieter bei mir in die WG gezogen, was auch ziemlich cool war. Und das war ja dann auch der Zeitraum, in dem wir uns schon ab und zu zweit oder dann auch mit dem Rest der WG über das Thema Männlichkeit unterhalten haben.
Genau, ich studiere gerade eigentlich auch in Innsbruck, europäische und internationale Politik, aber zurzeit ist ja eh alles online in der Uni, dementsprechend bin ich in meinem Heimatstädtchen Tübingen wieder und studiere von hier aus online. Aber das ist eigentlich auch Nebensache, wir würden dann am besten direkt in das Thema einsteigen. Das Thema ist wie gesagt Männlichkeit und ich habe mir eine Einstiegsrubrik für diesen Podcast ausgedacht, die ich jedes Mal in jeder Folge machen werde mit meinem Gast. Und diese Einstiegsrubrik heißt, was würdest du tun, wenn? Und in dieser Rubrik frage ich jeden meiner Gäste oder jede meiner Gästinnen eine was würdest du tun, wenn Frage. Und dieses Mal, passend zum Thema, frage ich dich, Jakob, was würdest du tun, wenn du für einen Tag eine Frau wärst?
Ich finde die Frage irgendwie ziemlich lustig. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr vorbestimmt. Oder die Gedanken, die dazu bei mir aufploppen, sind natürlich jetzt ein bisschen bestimmt vom Thema Männlichkeit. Ich glaube, ich würde jetzt mit dem Hintergedanke vielleicht mal darauf achten, wie sich Männer so verhalten, beziehungsweise würde jetzt mal davon ausgehen, dass ich auch aufgewachsen bin und ich sag mal Standardbedingungen, wie man als Frau so aufwächst in der westlichen Welt, und würde mir dann, glaube ich, mal anschauen, was denn die Männer so treiben, beziehungsweise wie die sich so verhalten im Vergleich dazu, wie ich mich dann verhalten würde als Frau.
Das heißt, auch dann, auch als Frau, würde dich quasi interessieren, was das spezifische Frausein und das spezifische Mannsein irgendwie so bedeutet.
Ja, das ist jetzt natürlich auch nur so dahingesagt. Ich meine, ich war noch nie für einen Tag eine Frau, aber jetzt, wo wir uns auch schon ein bisschen als Vorbereitung über das Thema unterhalten haben, wäre es, glaube ich, interessant, von außen den Blick auf die Männerwelt, sage ich mal, zu haben, weil es, glaube ich, auch Dinge gibt, die wir als Männer vielleicht gar nicht als manntypisch wahrnehmen wollen oder können, die man dann als Person des anderen Geschlechts wieder eher wahrnimmt und erkennt. Genau.
Ja. Ja, spannend. Ich würde unser Gespräch über das Thema gerne mit einer Ausgangsthese beginnen. Und diese Ausgangsthese lautet, dass Frauen, Transpersonen und nicht-binäre Menschen schon weiter darin sind, ihre eigene Geschlechtsidentität zu reflektieren und selbstbewusst damit umzugehen, da sie seit Jahrhunderten gegen Unterdrückung und Diskriminierung sich schon wehren müssen, während hetero-cis-Männer wie wir diesen Kampf nie führen mussten und deswegen eben bislang unsere Rolle als Mann in der Welt weniger hinterfragt haben. Trotzdem sind wir jetzt eben mit einer Welt konfrontiert, in der sich Geschlechterrollen wandeln. Und deswegen ist es auch für uns höchste Zeit, darüber zu reden, was Männlichkeit heute eigentlich bedeutet. Macht das Sinn für dich?
Ja, auf jeden Fall. Das macht ziemlich viel Sinn für mich. Und vor allem, du sprichst von dem Wandel und das habe ich schon auch das Gefühl, dass der tatsächlich ziemlich präsent ist. Einfach, ja. Weil, glaube ich, jeder merkt, dass sich da viel gewandelt hat, beziehungsweise dass da auch so eine Art, vielleicht könnte man fast schon sagen, Generationenwechsel stattgefunden hat. Zumindest nehme ich das so wahr zwischen jetzt unserer Elterngeneration und uns nochmal. Einfach was das Thema Männlichkeit beziehungsweise was die Erwartungen angeht, die die Gesellschaft auch an Menschen als Mann hat, sozusagen. Ja.
Ja, das nehme ich definitiv auch so wahr. Deswegen würde ich dich als nächstes mit Herbert Grönemeyer fragen. Ich werde es nicht singen, ich werde es nur rezitieren. Ab wann ist ein Mann für dich, Jakob?
Ich muss jetzt ziemlich lachen, weil ich an dieses Lied denken muss. Ab wann ist ein Mann? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass jemand ein Mann ist, wenn er sich von sich selber sagen würde, er ist ein Mann. Mhm. Und dass es durchaus gesellschaftliche Erwartungen gibt an Menschen, die sich selbst als Mann sehen, die vielleicht dafür sorgen, dass jemand in unserer Gesellschaft mehr als Mann gesehen wird oder weniger oder als männlicher oder unmännlicher. Aber ich würde mir wünschen, beziehungsweise meine Traumvorstellung so wäre, dass jeder, der von sich selber einfach sagt, er fühlt sich wie ein Mann oder ist ein Mann, als Mann gelten kann und genauso männlich ist wie jeder andere Mann. Ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn gemacht hat.
Macht zu 100% Sinn für mich. Also ich konnte den Gedanken sehr gut nachvollziehen. Du hast gesagt, dass manchmal bestimmte Dinge von Männern erwartet werden, was meinst du damit? Also was wird aus deiner Sicht von Männern erwartet in unserer Gesellschaft?
Hui, da kann man jetzt, glaube ich, ein ziemlich großes Fass aufmachen.
Leg los.
Unter anderem, dass sie... das Geld nach Hause bringen, um das mal sehr stereotypisiert auszudrücken. Das ist, glaube ich, schon immer noch ein Ding, sage ich mal, dass ja das vorherrschende Modell in Ehen, dass der Mann der Hauptverdiener ist und dafür sorgt, dass die Familie in Sicherheit leben kann und genug Geld und Nahrung da ist und dass alle ein Dach über dem Kopf haben, sozusagen, wenn es jetzt um den Beruf geht. Und was auch sehr, sehr so klassisch ist, im klassischen Bilde des Mannes, was da sehr dazu gehört, würde ich sagen, ist eben dieses Fels in der Brandung sein. Immer der Anker sein für die Menschen, die ihn brauchen. Ja, durchsetzungsfähig.
Ja.
Sicher auch leistungsorientiert teilweise. Wobei das jetzt auch alles Dinge sind, die sich, glaube ich, eben sehr wandeln. Wir haben ja vorhin schon kurz vom Wandel gesprochen.
Ja.
Die, glaube ich, gerade sehr im Umbruch sind, was ich extrem gut und wichtig finde.
Das waren jetzt ja gerade Erwartungen an Männer, die vielleicht eher als Last empfunden werden könnten. Gibt es auch Dinge oder ja Zuschreibungen zu dir als Mann, weswegen du dich vielleicht sogar ein bisschen privilegiert fühlst?
Auf jeden Fall. Durchaus. Ich meine, das war ja auch was du vorhin schon angesprochen hast, wie deine Ausgangsthese, dass du vermutest oder die Annahme machst, dass Männer sich weniger mit ihrem Geschlecht auseinandersetzen müssten, einfach weil sie noch nicht jahrhundertelang oder jahrzehntelang unterdrückt wurden und sich dagegen wehren mussten oder diskriminiert wurden und sich dagegen wehren mussten. Das beinhaltet ja eigentlich schon, dass die Männer schon immer eher privilegiert sind als die Frauen.
Mhm.
Und ich glaube, gerade das Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, von wegen der Fels in der Brandung sein und Leistung zeigen, erfolgsorientiert. Ich glaube, das ist auch was Männer teilweise sehr privilegiert macht, weil es eben doch Eigenschaften sind, die in unserer westlichen Gesellschaft als sehr, 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 sehr positiv gelten.
Hm.
Also wenn ich sage, ich bin erfolgsorientiert, dann ist das, glaube ich, positiver konnotiert, als wenn ich sage, ich bin nicht erfolgsorientiert.
Ja.
Und ich glaube, ja, ich denke jetzt wieder sehr so im Berufsleben,
mhm.
aber ich glaube, gerade da ist man als Mann sehr privilegiert, weil eben Männern in unserem System Eigenschaften zugeschrieben werden, die, um sich in diesem System durchzusetzen, im Berufssystem nützlich sind.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, das ist ein sehr großes Privileg. Unabhängig davon, ob jetzt Männer tatsächlich leistungsorientierter oder erfolgsorientierter sind, ist das auf jeden Fall etwas, was ihnen zugeschrieben wird. Und ich glaube, das ist ein extremes Privileg
mhm.
in unserer Berufswelt.
Ja. Ja, du hast ja eingangs erwähnt, dass du Psychologie studierst. Deswegen mhm. würde ich auch gerne noch auf diese Ebene gehen in unserem Gespräch. Da muss man vielleicht zu Beginn klarstellen, dass wir jetzt beide keine Experten sind, keine Professoren der Manologie oder wie auch immer man es nennen würde, sondern ja, da trotzdem auch noch aus unserer Perspektive sprechen, aber eben aus der Perspektive von Interessierten der Psychologie. Also vor allem für mich gilt es, das ist ja nicht mal mein Studienfach, bei dir ist es ja dein Studienfach, deswegen kennst du dich da bestimmt um einiges noch besser aus als ich. Ja, mhm. aber nur damit nicht der Eindruck aufkommt, wir würden hier mit der größten wissenschaftlichen Autorität sprechen. Das ist immer noch unsere eigene Perspektive. Trotzdem, Jakob, wieso ist Männlichkeit ein Thema in der Psychologie?
Ich glaube, weil diese Dualität der Geschlechter,
mhm.
die es heutzutage gibt und die es aber auch schon ewig gibt, sich durch alle Ebenen und durch alle Bereiche unseres Lebens durchzieht.
Mhm.
Und ich glaube deswegen, ja, also ist es klar, dass man sich dann auch irgendwann überlegt hat, ja, so, woher kommt das? Warum verhalten sich Männer so, wie sie sich verhalten? Warum verhalten sich Frauen so, wie sie sich verhalten?
Hm.
Beziehungsweise, warum fühlt man sich dem einen Geschlecht zugehörig und dem anderen nicht? Und Kinder lernen von klein auf, dass es Männer und Frauen gibt. Und es ist einfach ein präsentes Thema für jeden von uns. Also auch ein Thema, mit dem sich jeder irgendwann bewusst oder unbewusst beschäftigt. So.
Was habt ihr so an spannenden Erkenntnissen sammeln können, auch während eurem Studium? Was kannst du da so erzählen über die Erkenntnisse in der Psychologie, über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Männern und Frauen?
Das ist eine sehr gute Frage, die leider gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass der derzeitige Stand der Forschung sagt, dass es zwischen den Geschlechtern weit, weit mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch der Hauptunterschied zwischen dem, was die Forschung weiß und zwischen dem, was, glaube ich, viele Menschen denken. Also ich glaube sozusagen, dass im Alltagswissen oder im Alltagsdenken der Menschen der Unterschied größer ist, als er tatsächlich laut dem derzeitigen Stand der Forschung ist.
Mhm.
Und an der Stelle kann man auch noch sagen, dass die Unterschiede, die man in Studien findet,
mhm.
über die Jahrzehnte der Forschung, seitdem man eben systematisch ja, die Geschlechter erforscht, eher kleiner wird.
Das ist sehr spannend. Also das unterstreicht ja irgendwie unsere Annahme, dass sich da gerade was irgendwie im Wandel befindet.
Auf jeden Fall, das stimmt.
Und machen solche Studien auch Aussagen darüber, ob die Männlichkeit, die sie untersuchen, jetzt sozial konstruiert oder sozusagen biologisch determiniert ist? Ist es überhaupt möglich, das herauszufinden?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Da haben wir uns ja auch schon kurz hier unterhalten, beziehungsweise ich glaube, das beschäftigt uns beide auch so ein bisschen. Die ist leider nicht, letztendlich nicht sicher zu beantworten. Sehr schwierig zu sagen. Also die Schwierigkeit liegt darin, sozusagen herauszurechnen, was denn jetzt vielleicht an den Genen oder an der biologischen Konstitution von Frauen und Männern liegt und was durch die Erziehung, durch die Freunde, durch die Gesellschaft sozusagen herbeigeführt oder bewirkt wurde.
Ja.
Einfach weil man kann natürlich sich ein Experiment überlegen und dann versuchen, die Unterschiede künstlich möglichst klein zu halten. Also zum Beispiel, dass Frauen und Männer genau gleich angesprochen werden oder eben ja genau gleich behandelt werden in irgendeinem Setting. Aber natürlich kann man da trotzdem nicht herausrechnen oder dafür sorgen, dass zum Beispiel die ersten Lebensjahre der Erziehung nicht mehr vorhanden sind. Weil die Eltern oder die Erzieher und Erzieherinnen im Kindergarten natürlich auch dazu tendieren, Mädchen und Jungs oft anders unterschiedlich zu behandeln. Das heißt, es ist allgemein ziemlich schwierig. Es besteht teilweise die Tendenz, es geht in die ähnliche Richtung wie das, was ich davor gesagt habe, solche Unterschiede zu biologisieren. Das heißt, eben davon auszugehen, dass es ein naturgegebener bzw. ein Unterschied ist, der mit der Geburt besteht, mit der Weitergabe von Genen. Und zu vernachlässigen, was da eigentlich die Gesellschaft macht. Vor allem, weil gerade eben auch wieder im Alltag, wenn man sich nicht wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt, glaube ich, viele Dinge übersehen werden, die den Menschen gar nicht bewusst sind, die systemisch, gesellschaftlich auf die Individuen, auf Männer und Frauen wirken und dafür sorgen, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten oder sich eben typisch männlich und typisch weiblich verhalten.
Ja.
Genau.
Ja, so wie ich das gerade verstanden habe, ist es aber schon Konsens in der Psychologie, dass diese soziale Konstruktion einen beträchtlichen Anteil hat und einen großen Einfluss ausmacht, oder?
Auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen. Das trifft es auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, ich denke jetzt gerade an, wir hatten noch eine Vorlesung mal zu Gender in Psychologie und denke jetzt gerade dran zurück. Und was mir jetzt zum Beispiel einfällt, ist, dass da gibt es jetzt auch einige Studien dazu im schulischen Kontext, was schulische Leistungen angeht, inwiefern sich da zum Beispiel Mädchen und Jungen unterscheiden. Und da ist der Konsens mittlerweile so, dass es eigentlich kaum Unterschiede gibt. Also gerade so dieses klassische, Jungs sind besser in Naturwissenschaften oder Mathe und Mädchen sind ja besser in den Sprachen oder im Deutschunterricht, dass das eigentlich auch eher darauf zurückzuführen ist, wie Jungen und Mädchen unterschiedlich gefördert oder behandelt werden im Unterricht. Woran ich mich jetzt erinnere, der Unterschied, der zum Beispiel besteht und den man sich so ein bisschen evolutionsbiologisch, psychologisch erklärt, ist, dass Jungen im Schnitt ein bisschen besseres räumliches Vorstellungsvermögen haben als Mädchen. Was uns sich dadurch erklärt, dass die Männer früher, also viele, viele Jahrtausende, die waren, die auf die Jagd gegangen sind und deswegen logischerweise besser gelernt haben, sich räumlich zurechtzufinden, Entfernungen abzuschätzen und so weiter.
wenn man quasi aus einer so einer evolutionären Perspektive argumentiert, ist es dann nicht auch sozusagen eine Biologisierung von so psychologischen Dingen und Eigenschaften?
Das ist eine schwierige Frage. ich weiß nicht, ob ich es... Ich glaube, Biologisierung bezeichnet im engeren Sinne tatsächlich das sozusagen falsche Zurückführen von Verhaltensweisen oder jetzt in dem Fall Unterschieden zwischen Männern und Frauen auf eben das Geschlecht oder auf die Gene, die nicht existiert. Und ich glaube, der Stand der Forschung dahingehend ist eben, dass es tatsächlich ein biologischer Unterschied ist, dass Jungen sich anscheinend ein bisschen leichter tun mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen. Natürlich kann man das Ganze kritisch betrachten und kann versuchen, andere Gründe dafür zu finden, was auch der Fall sein kann. Und ich glaube, wenn man jetzt eben anfangen würde, dahingehend zu forschen und dann merken würde, okay, das kommt vielleicht durch andere Faktoren zustande, durch welche auch immer, dann könnte man, glaube ich, wieder von einer Biologisierung sprechen, wenn Leute sagen, okay, ey, Jungs haben halt einfach ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen. Ist halt so.
Ja, wir sprechen ja heute eher auf der psychologischen Ebene, oder was heißt eher eigentlich nur auf der psychologischen Ebene, nicht auf der biologischen Ebene. Ich glaube, da ließe sich noch ganz viel anderes dazu sagen. Zum Beispiel lassen wir jetzt gerade auch ein bisschen außen vor, dass es ja auch Menschen gibt, die selbst biologisch nicht einem Geschlecht eindeutig zuzuordnen sind. Das ist aber nochmal ein Thema für einen ganzen Podcast, für eine ganze Folge. Ich glaube, das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Auf der psychologischen Ebene geht es ja oft, wenn es um die beiden Geschlechter geht, um so Geschlechterrollen. Also da haben wir ja gerade auch schon viel darüber gesprochen, um Eigenschaften, um Zuschreibungen für ein bestimmtes Geschlecht. Und da muss ich jetzt gerade an eine Diskussion denken, die in der Öffentlichkeit hin und wieder mal geführt wird, vor allem seit dem Jahr 2018, über einen Begriff, der nennt sich toxische Männlichkeit. Und der geht darauf zurück, dass die American Psychological Association, also die amerikanische Vereinigung der Psychologen, Richtlinien herausgegeben hat für den psychologischen Umgang mit Männern und Jungs, die nennen sich Guidelines for Psychological Practice with Boys and Men. Und da sagen sie eben, dass traditionelle Männlichkeit, witzigerweise sprechen sie darin gar nicht über den Begriff toxische Männlichkeit, der ja irgendwie so kontrovers ist, dass traditionelle Männlichkeit eben Jungs und Männern schaden kann. Also dass zum Beispiel eben, dass Männer nicht so viele Emotionen zeigen dürfen, oder dass Männern eine größere Verantwortung zugeschrieben wird, wenn es darum geht, Familie zu ernähren, dazu führen, dass sie selber Eigenschaften haben, die ihnen selber schaden und die auch anderen Menschen schaden. Also das schlägt sich dann zum Beispiel darin nieder, dass mehr Männer Suizid begehen, mehr Männer am Arbeitsplatz sterben, aber auch mehr Männer Gewaltstraftaten begehen und im Gefängnis landen. Da ist natürlich dann irgendwie auch die Frage, also wenn es diese Zuschreibungen gibt und diese Eigenschaften, die gesellschaftlich irgendwie männlich sind, diese aber auch eben schädlich sind für Männer und ihre Mitmenschen. Was denkst du, das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, aber wie könnte ein gesünderes Verständnis von Männlichkeit aussehen? Oder brauchen wir überhaupt sowas? Oder sollte nicht jede und jeder unabhängig von Geschlechterrollen einfach so sein, wie er oder sie ist?
Ja, eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ein gesünderes Verständnis von Männlichkeit beginnt damit, dass der Mann sich damit auseinandersetzt, was für ihn selber ein Mann beziehungsweise die eigene Männlichkeit ausmacht. Und das dann aber eben auch zu reflektieren und zu überlegen, woher kommt das? Habe ich das von meinem Vater vielleicht übernommen? Ist das ein gesellschaftliches Ding? Oder ist das was mir vielleicht einfach wichtig ist und deswegen lebe ich so oder deswegen drücke ich mich so aus, unabhängig davon, dass ich ein Mann bin?
Hm.
Das ist für mich, glaube ich, so der Startpunkt davon. Und die Frage, die man dann davon ausgehend natürlich stellen kann, die du ja gerade auch gestellt hast, ist, ob wir das überhaupt brauchen. Weil gerade wenn man davon ausgeht, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, beziehungsweise dass das Geschlecht ein Spektrum ist, da ist natürlich die Frage, braucht man das überhaupt? Beziehungsweise wenn wir davon ausgehen, dass tatsächlich der Großteil der männlichen Eigenschaften oder der Eigenschaften, die eben einem Mann zugeschrieben werden, nicht biologisch vorhanden sind, sondern von der Gesellschaft kommen, sozusagen, was bleibt dann überhaupt übrig, blöd gesagt, für die Männlichkeit oder für die männlichen Eigenschaften?
Ja. Ja, ich finde, das ist auch immer so ein bisschen Paradoxon. Auf der einen Seite sehe ich das irgendwie so, dass das Ziel der ganzen Debatte sein sollte, dass jede und jeder einfach so sein sollte, wie er oder sie es für richtig hält und wie er oder sie sich eben wohlfühlt, unabhängig von irgendwelchen Geschlechterrollen oder gesellschaftlichen Zuschreibungen. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch diesen Gegensatz dann wieder aufmachen, um aufzuzeigen, dass es irgendwie diese gesellschaftlichen Rollenbilder und Zuschreibungen immer noch gibt und dass deswegen zum Beispiel auch Frauen heutzutage in vielen Bereichen noch benachteiligt sind. Also das ist irgendwie so ein Paradoxon. Finde ich heutzutage noch schwierig ist aufzulösen.
Ja. Das stimmt. Und ja, also es gibt ja auch Eigenschaften oder Dinge, die ich eben als Mensch gelernt habe in meiner Kindheit oder aufgesogen habe, bewusst oder unterbewusst, und mit denen ich glücklich bin. Zum Beispiel die Körperlichkeit. Also ich glaube, was man auch durchaus sagen kann, ist, dass Männer im Durchschnitt immer noch sozusagen körperlicher agieren, beziehungsweise sich mehr über den Körper ausdrücken, expressiver sind oft. Und wenn ich mich damit wohlfühle, dann macht es natürlich auch keinen Sinn zu sagen, okay, das ist aber was du als Mann nur gelernt hast, weil das so von der Gesellschaft kommt oder weil du es dir von deinem Umfeld abgeschaut hast, macht gar keinen Sinn, dass du dich deswegen männlich fühlst oder hat eigentlich gar nichts mit deinem Geschlecht zu tun.
Ja,
ich glaube, am wichtigsten ist, dass man darüber reflektiert, woher es kommt, dass man selbst gewisse Dinge als männlich oder unmännlich bezeichnen würde oder dass sich gewisse Dinge, Verhaltensweisen als männlich oder unmännlich anfühlen. Und ich glaube, dadurch erkennt man dann für sich selber auch schnell, was für einen selbst oder in der Gesellschaft gut oder schlecht ist.
Du meintest gerade, Männer sind eher noch expressiver, körperlicher. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Wie meinst du das?
Gut, dass du nachfragst. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich es nicht so gut ausgedrückt habe. Ich musste jetzt auch wieder ein bisschen an die eine Vorlesung zurückdenken, die ich hatte. Und da, ich glaube, da wurde es als raumgreifend bezeichnet. Also wenn Männer einen Raum betreten, neigen sie im Schnitt scheinbar mehr dazu, ich sag mal, den Raum für sich einzunehmen über Gestik oder gerade, was ja auch ein Thema ist. Das passt vielleicht auch ganz gut. Manspreading.
Ja.
Worauf ich jetzt gar nicht mehr eingehen will. Ich bin auch gar nicht in der Thematik. Also kann es auch wirklich nichts sagen. Aber ich weiß eben, dass es darum geht, dass Männer sich scheinbar im Schnitt breiter hinsetzen, als es nötig wäre. Trifft's das? Ich weiß nicht.
Ja, genau. Doch. Ja, also es spielt zum Beispiel darauf an oder bezeichnet Situationen wie zum Beispiel, ich glaube, ganz typischerweise in der Bahn, wenn Männer sich irgendwie ganz breitbeinig hinsetzen und dann irgendwie im schlimmsten Fall noch zwei Sitze neben sich blockieren damit.
Genau. Also solche Dinge meine ich. Oder auch, dass Männer im Schnitt eher dazu neigen, ins Fitnessstudio zu gehen und dass Fitness einen höheren Stellenwert hat als bei vielen Frauen, denke ich, im Schnitt immer noch.
Ja, wobei ja selbst solche Dinge dann irgendwie auch, ja, diese politische Ebene haben könnten. Also dass auch, dass sich Männer irgendwie raumgreifender oder expressiver verhalten, ein Aspekt davon sind, dass eben immer noch Frauen benachteiligt werden oder vielleicht weniger sichtbar sind als Männer in vielen Teilen der Gesellschaft. Mhm. Also aus meiner Sicht ist es irgendwie ein Teil davon, den vielleicht man sogar als Mann irgendwie reflektieren sollte, auch wenn es natürlich, und das ist dann irgendwie vielleicht die Gefahr, es gibt genügend irgendwie schüchterne Männer und die nicht so raumgreifend sind und die müssen es dann vielleicht nicht reflektieren, aber so klassische Alpha-Männchen, die dann immer in den Raum kommen und den größten Redeanteil haben und dann niemand anderes mehr zu Wort kommt und keine Frauen mehr zu Wort kommen und so weiter, diese Charaktere oder diese Verhaltensweisen sind aus meiner Sicht schon auch Teil irgendwie, ja, dieser Feminismusdebatte und der Benachteiligung von Frauen auch heute noch in der Gesellschaft.
Mhm. Ja.
Das würde vielleicht dann überleiten auch zum nächsten Themenblock sozusagen, der gesellschaftlichen Ebene, auf die wir auch noch ein bisschen eingehen würden. Ja, ich habe es ja gerade eben schon angeschnitten ein bisschen, das Thema der gesellschaftlichen Benachteiligung von Frauen. Also wenn man über Männlichkeit redet, kommt man irgendwie nicht so richtig darum herum, auch über Weiblichkeit, über Frauen zu reden, weil das einfach binäre Begriffe sind. Und da ist es ja heutzutage gesellschaftlich immer noch so, zum Beispiel, dass laut dem Statistischen Bundesamt ein Viertel aller Frauen, die Kinder unter 6 haben, in Elternzeit waren, bei Männern nur 1,6%. Oder es gibt immer noch ein Gender Pay Gap, also unbereinigt liegt der bei 19%. Bereinigt, also wenn man rausrechnet, ob die Menschen jetzt vergleichbare Qualifikationen haben, vergleichbare Tätigkeiten machen oder ähnliche Erwerbsbiografien haben, dann liegt er immer noch bei 6%. Es gibt mehr Männer im Bundestag. Der Frauenanteil im Bundestag liegt bei 36,3%. Und zum Beispiel der Frauenanteil in Vorständen der DAX-Unternehmen liegt nur bei 14,6%. Also da Frauen sind irgendwie nach wie vor unterrepräsentiert in bestimmten Positionen in Politik und Wirtschaft und übernehmen auch noch viel mehr der Arbeit quasi zu Hause in der Familie. Die klassische Rollenaufteilung scheint immer noch Bestand zu haben. Da frage ich mich irgendwie, woran das liegt. Also hast du da irgendwie eine Erklärung, dass es immer noch so präsent ist heutzutage?
Also was mir dazu als erstes einfällt, ich glaube, darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht so gesprochen, den Ursprung dieses typischen Ehemodells, dass der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt.
Mhm.
Den Ursprung hat das Ganze ich glaube, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, so um den Dreh, im Zuge der Industrialisierung auch stark. Und da hat es eben angefangen, dass der Mann zur Arbeit geht, beziehungsweise da hat es angefangen, dass Arbeit und Privatleben überhaupt getrennt werden.
Mhm.
Also das war davor nicht der Fall. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass sich das seitdem durchzieht.
Mhm.
Dass tendenziell eher der Mann die erwerbstätige Person ist.
Mhm.
Und die Frau tendenziell immer noch die daheim bleibt und für die Kindererziehung und den Haushalt zuständig ist, sage ich mal, was jetzt alles sehr klassisch und stereotypisiert ausgedrückt ist.
Ja.
Und das ist für mich auf jeden Fall mal ein starker oder nachvollziehbarer Erklärungsansatz. Das heißt, wenn ich seit knapp 2 Jahrhunderten nur die Männer habe, die Arbeitswelt dominieren,
mhm,
finde ich, macht es auch Sinn, dass die Strukturen die da entstanden sind, beziehungsweise die Eigenschaften, die als positiv bewertet werden in der Arbeitswelt, alle von Männern erdacht und bewertet sind. Und das erklärt für mich zumindest zum Teil, warum das heutzutage immer noch so ist.
Ja, ja.
Ich meine, wenn man jetzt gerade vielleicht nochmal auf den Vorstand, auf die Vorstände der DAX-Unternehmen zurückkommt, wenn man da jetzt gerade knapp 85% Männer in den Vorständen hat, dann halte ich es doch auch für wahrscheinlicher, dass danach wieder ein Mann in den Vorstand kommt, weil ja der männliche Vorstand sich vielleicht auch eher für einen Mann entscheiden wird, beziehungsweise die Eigenschaften, die der Mann mitbringt, als gut für den Job im Vorstand bewerten wird.
Ja, in der Politikwissenschaft würden wir sowas historische Pfadabhängigkeiten nennen, also dass die Institutionen, die unsere Gesellschaft sozusagen ausmachen, von Männern erdacht wurden und jahrelang von Männern dominiert wurden, dass das dazu führt, dass heutzutage immer noch Männer darin dominieren, zu einem großen Teil. Das würde man irgendwie in der Politikwissenschaft eine historische Pfadabhängigkeit nennen. Irgendwie ist mir da gerade dieser Begriff eingefallen.
Ich glaube, das trifft ziemlich genau das, was ich gerade beschrieben habe oder versucht habe zu beschreiben, ja.
Welche Rolle spielen dann sozusagen diese Männlichkeitsbilder, die Rollenbilder in dieser gesellschaftlichen Dimension?
Ich glaube, das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Eben dahin, dass ich gerade gemeint habe, dass ich vermuten würde, dass Eigenschaften, die als männlich gelten, natürlich auch eher als gut bewertet werden in der Arbeitswelt, weil diese Bewertung von Eigenschaften dann wiederum auch zum Großteil von Männern durchgeführt wird. Und ich glaube tatsächlich auch, dass gerade sowas wie, was ja auch als typisch männlich gilt, ein aggressiveres Verhalten oder risikobereiteres Verhalten oder raumgreifenderes Verhalten, wovon wir es ja vorhin schon hatten, dass das tatsächlich auch erfolgreicher ist als eben ein schüchterneres Verhalten oder ein weniger aggressiveres oder weniger risikobereiteres Verhalten. Auch ein Stück weit in dem kapitalistischen System, was ja auch immer eine Wettbewerbskomponente hat. Also ich glaube, sich da durchzusetzen, ist man einfach erfolgreicher mit den Eigenschaften und damit vielleicht auch ein bisschen prädestinierter, wenn man als Mann aufwächst, wenn man diese Eigenschaften eher erlernt oder für sich selbst als gut ansieht.
Ja, dem kann ich total gut folgen. Ich finde, das Ganze kann man auch noch dann umdrehen und sich anschauen, welche Eigenschaften sozusagen mit Menschen verbunden werden, die sich zu Hause um ihre Kinder kümmern, zum Beispiel, die ihre Care-Arbeit machen, oder zum Beispiel auch mit Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten. Das sind alles Eigenschaften, die eher weiblich konnotiert sind sozusagen. Also vielleicht gibt es ja auch viele Männer, die Freude daran hätten, mit ihren Kindern zu Hause zu bleiben, auf ihre Kinder länger aufzupassen, länger Elternzeit zu nehmen, das aber vielleicht nicht tun, weil das nicht irgendwie in das Bild von Männlichkeit passt, das wir so im Allgemeinen haben.
Ja, genau. Und ich glaube, oder was ich merke, was mir sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, auch dieses Unbewusste, was es, glaube ich, viel gibt. Also es gibt, glaube ich, sicher einerseits Dynamiken, wo es dann vielleicht hypothetisch gesagt von den Eltern heißt, zum Beispiel ja Sohnemann, also Pfleger wirst du sicher nicht, so geh mal in die Wirtschaft, blöd gesagt.
Ja.
Und dann aber natürlich auch unbewusst, ich meine, wenn man eben das Leben lang sieht oder wahrnimmt, dass mehr Frauen in diesem Beruf arbeiten, dann ohne bewusst vielleicht zu sagen, okay, das mache ich nicht, weil ich bin ein Mann, ist es natürlich trotzdem was man unbewusst abspeichert und wahrnimmt und was natürlich dann auch die Entscheidung beeinflusst, die man hinsichtlich seiner Berufswahl trifft.
Ja, voll. Ich würde an der Stelle vielleicht noch ein relativ großes Argument machen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, das so zu formulieren, wie ich es gerne möchte, aber ich finde, dass diese ganze Debatte um Geschlechterrollen, um Geschlechter in unserer Gesellschaft teilweise ein bisschen zu einseitig geführt wird in der Öffentlichkeit und dass es viel mehr in eine Richtung geframed werden könnte, in der gesagt wird, beide Geschlechter profitieren davon, wenn diese Geschlechterrollen aufgeweicht werden. Also ich glaube, viele Männer haben das Gefühl, dass ihnen was weggenommen wird davon, dass es eben feministische Bewegungen und Strömungen gibt in der Gesellschaft. Aber wie wir ja vorher auch schon besprochen haben, gibt es viele Aspekte dieser traditionellen Rollenbilder, dieser traditionellen Männlichkeitsbilder, die auch Männern schaden. Also dass Männer mehr Suizide begehen, dass sie mehr öfter am Arbeitsplatz sterben und so weiter und so fort. Ja, ich würde mir irgendwie wünschen für diese ganze Debatte, dass sie so ein bisschen quasi ausgeglichener geführt würde und dann sozusagen damit, dass formuliert wird, dass beide Geschlechter davon profitieren, wenn diese Rollenbilder aufgeweicht werden, auch ein bisschen weniger polarisiert wird, weil ich finde, die Debatte ist manchmal polarisierter, als sie sein müsste.
Ja. Ich finde, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich habe genau verstanden, was du sagen wolltest.
Das freut mich. Ja, nachdenkliche Stille. Magst du noch irgendwas dazu sagen? Liegt dir noch irgendwas auf der Zunge, was du bis jetzt noch nicht losgeworden bist?
Nicht so richtig, glaube ich. Nee, ich habe jetzt wieder gemerkt, während wir darüber gesprochen haben, dass es einfach so viele Aspekte zu dem Thema gibt. Und auch, dass ich selber, wenn ich jetzt von mir selbst spreche oder über mich selbst nachdenke, dass es da, glaube ich, auch noch viele Aspekte gibt oder Eigenschaften, die ich habe, die ich vielleicht erlernt habe, weil ich ein Mann bin, mich selbst als Mann fühle und als Junge und Mann erzogen und aufgewachsen bin. Also ich glaube, da gibt es noch sehr viel Raum zum Reflektieren und Nachdenken. Und also ich glaube, was man auch nochmal sagen kann, was du ja auch gerade gesagt hast, ich glaube, wir können einfach alle von so einer Debatte profitieren, egal ob wir uns als Mann oder als Frau oder als irgendwas zwischendrin fühlen.
Super, ja, das sind doch perfekte letzte Worte für unsere Diskussion oder eher unser Gespräch. Und damit könnte ich direkt überleiten in die Ausstiegsrubrik meines Podcasts. Ich habe mir nämlich neben einer Einstiegsrubrik auch eine Ausstiegsrubrik überlegt. Und diese Rubrik heißt: Wo glaubst und hoffst du, steht das Thema, wenn du 50 bist? Diese Frage werde ich allen meinen Gästen stellen, die zu Gast sind in meinem Podcast, auch in Zukunft. Und dir werde ich diese Frage als erstes stellen. Wo glaubst und hoffst du, steht die Gesellschaft bei dem Thema Männlichkeit, wenn du 50 bist?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube und hoffe, dass die Gesellschaft in 50 Jahren da steht, dass sich jeder Mensch, jeder Mann, aber auch jede Frau ausdrücken kann, leben kann, Eigenschaften besitzen kann, die er oder sie haben will, ohne dass er oder sie deswegen als besonders weiblich oder männlich gilt. Dass sozusagen Eigenschaften in erster Linie vielleicht mit dem Menschsein verbunden werden, als mit dem Mann oder Frau sein. Dass sozusagen Eigenschaften, Verhaltensweisen ja eben nicht in erster Linie als männlich, sondern als das ist mal wieder typisch Jakob oder typisch Michi, dass vielleicht sowas eher gesagt wird als typisch Mann. Und ich frage mich, inwiefern es dann noch Verhaltensweisen, Eigenschaften gibt, die als männlich konnotiert sind. Und inwiefern, wie weit die Forschung zum Thema Gender, Geschlechter ist.
Ich konnte dem voll gut folgen und ich bleibe auch gespannt darauf, wie wie es dann sein wird. Und dann würde ich dir vielmals danken, Jakob, dass du dir die Zeit genommen hast zu diesem tollen, ergiebigen, fruchtbaren Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe neue Erkenntnisse gewinnen können. Und ja, ich hoffe mal, wir sehen uns bald mal wieder in Innsbruck oder in Tübingen.
Ja, Michi, danke dir auch. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe auch viel Neues gelernt, beziehungsweise mir nochmal sehr viele Gedanken gemacht zu dem Thema, auch während wir uns jetzt unterhalten haben. Ja, ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht zum Zuhören.
Das hoffe ich natürlich auch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe mal, es hat euch so gut gefallen, es hat euch so viel Spaß gemacht beim Zuhören, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder zuhört. Empfehlt den Podcast gerne weiter an eure Freunde und eure Familie oder postet ihn auf Social Media. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.